Also Katrin, ich muss dir unbedingt noch von meiner Entdeckung auf Fantasy erzählen.
Ich bin gespannt. Was hast du gefunden?
Ich habe ein Audio gehört. Oh mein Gott, das war so intensiv. Du hast echte Paare gehört, also es war so nah und authentisch. Wirklich krass.
Hey, schick bitte mal rüber. Ich muss selbst noch mal ein bisschen mehr erkunden. Aber ich finde direkt schon vom ersten Eindruck, das ist das, was Fantasy wirklich besonders macht. Da geht es ja auch nicht nur ums Zuhören bei den Geschichten, sondern auch um das Erkunden der eigenen Lust. Egal, worauf man steht und welche Kinks man so hat. Man könnte auch salopp sagen, es geht wirklich auch ums Mitmachen. Also ich finde es mega.
Ja, ich auch. Und ich kann wirklich nur sagen, probiert es selbst aus. Mit dem Code STARKEFRAUEN, groß und zusammengeschrieben, gibt es einen Monat kostenlos. Ja, testet mal das Angebot.
Ganz einfach, ihr geht auf femtasy.de, femtasy, und gebt den Code ein. Der ist speziell nur für unsere Community. Viel Spaß.
Viel Spaß.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem wunderbaren Podcast Starke Frauen. Es ist Herbst, sagen wir, wie es ist. Das hält uns aber nicht davon ab, voller guter Laune in diese Folge zu starten. Nicht jedoch ohne einen wärmenden Tusch für die wundervolle, zauberhafte, großartige Kim Seidler. Es ist leider wieder sehr heiser, Kim. Es tut mir total leid.
Gar kein Thema. Ich wollte gerade sagen, schon deine Stimme. Vielen Dank. Ich mache jetzt mal Tusch. Tusch für die wunderbare, großherzige, großartige, lächelnde, strahlende Katrin Jakob. Heute haben wir mal wieder eine Frau für euch, die zwar alles andere als ein Geheimtipp ist und von der ihr sicherlich alle schon einmal gehört habt, beziehungsweise auch etwas gesehen habt, aber definitiv werdet ihr einige Schmankerl hier in diesem Podcast noch über sie erfahren.
Ja, und sie ist tatsächlich auch ein bisschen überfällig, da sind wir uns, glaube ich, einig, Kim.
Ja.
Weil sie hat sich gerade wieder Ende September auf der Generalversammlung oder Veranstaltung der Vereinten Nationen für Frauen stark gemacht, in diesem Fall für Frauen aus Afghanistan. Und ihre Rede ging tatsächlich auch viral, aber dazu kommen wir noch. Wir machen es heute aber auch mal gar nicht so spannend, denn ihr habt es natürlich schon längst im Folgentitel gesehen. Für dich als gelernte Schauspielerin, liebe Kim, ist die natürlich ohnehin ein ganz großer Name in der Branche und mit nicht weniger als 21 Oscar-Nominierungen ist sie zumindest in der Hinsicht die erfolgreichste Schauspielerin der Welt und gilt nicht wenigen ohnehin als eine der besten, wenn nicht die beste Darstellerin Hollywoods. Wow.
Absolut, absolut. Und ich möchte uns jetzt auch mal ganz große Props ausrichten dafür, dass wir nach knapp 250 Episoden verstanden haben, dass wir die Frau gar nicht immer mit Ach und Krach vorne vorstellen müssen, sondern ihr es einfach im Episodentitel eh schon gelesen hat. Stets bemüht. So, nein, wir reden natürlich von keiner geringeren als Meryl Streep. Seit Jahrzehnten eine lebende Legende des Kinos und eine Inspiration für so ziemlich jede Frau, die sich auch diesem Beruf verschrieben hat.
Absolut.
Beruf ist hier gleichzusetzen mit Berufung, denn ihre Leidenschaft zeigt sich darin, dass Meryl Streep vor allem ein unglaubliches Arbeitstier ist. Sie hat zum aktuellen Zeitpunkt 97 Einträge in der Filmdatenbank IMDb, einige davon Serien mit mehreren Folgen, an denen sie beteiligt war. Und gleichzeitig gehört Meryl Streep zu jenen Darstellerinnen, die ihr Privatleben eher zurückhaltend mit der Öffentlichkeit teilen. Sie redet zwar schon mal über ihr Privates und hat dabei aber auch einige lustige Anekdoten mit im Gepäck, aber sie tut das alles sehr wohl dosiert. Sie gehört natürlich auch einer ganz anderen Generation an als jenen, die sich heute viel über Social Media mitteilen, beziehungsweise sie gehört einfach nicht zu denen, die Social Media dafür nutzen. Gibt ja auch viele in ihrer Generation, wie jetzt Jennifer Lopez, die das wirklich perfektioniert hat, Social Media zu nutzen, und sehr viele andere auch. Zu welcher Generation, das erfahrt ihr natürlich jetzt. Und wie immer starten wir mit der Kindheit. Zum Glück gibt es auch über Meryl Streep einige Dinge, die wir gefunden haben, oder Katrin?
Absolut richtig. Und Daniel hat uns hierbei wieder ordentlich unterstützt. Grüße gehen raus natürlich. Es gibt über Meryl nicht die eine offizielle Biografie, aber natürlich einige Bücher über sie und diverse Menschen, die sich die Mühe gemacht haben, einiges zusammenzutragen. Und los geht's. Geboren wurde Meryl Streep am 22. Juni 1949 als Mary Louise Streep oder ja, Louise würde ich sagen oder Louise in Summit im US-Bundesstaat New Jersey. Das liegt keine 30 Kilometer westlich von New York City im Nordosten der USA. Einige Quellen geben als Geburtsort auch den Nachbarort Madison an, aber das nur am Rande. Der Name Meryl ist dabei eine zusammengefasste Form ihres eigentlichen Namens Mary und Louise. Das Künstlerische bekam Meryl bereits in die Wiege gelegt, und zwar durch ihre Mutter Mary Wilkinson Streep, die war nämlich Künstlerin und Grafikerin. Meryl hat ihre Mutter laut eigener Aussage sehr verehrt. Zitat: Meine Mutter war jemand, die einen Raum betrat und ihn erhellte. Sie fand leicht Freunde und vermittelte ihre Begeisterung mit großer Freude. Ich wollte immer mehr wie meine Mutter sein, als ich es bin. Ich liebte und bewunderte sie sehr. Sie entschied sich, die besten Seiten des Lebens zu sehen und sich nicht auf das zu konzentrieren, was falsch läuft oder sie zurückhält. Zitat Ende. Von ihrer Schauspielkollegin Judi Dench, ebenfalls eine ganz großartige Darstellerin, sagte Meryl Streep einmal, dass sie wie ihre Mutter aussehe. Sie war wohl auch sehr belesen und las gerne Krimis, während Meryl selbst eigentlich vor dem Erwachsenenalter kaum oder gar keine Bücher las, sondern lieber die Zeitung New Yorker.
Mhm. Aber es gab da ja auch noch einen Vater, nämlich Harry William Streep Jr., der in der Pharmaindustrie beim Merck-Konzern arbeitete und den Meryl als äußerst akademisch und klug beschrieb. Und es ist wirklich lustig, denn wir haben hier das Gefühl, dass wir über Meryl Streeps Herkunft beinahe mehr wissen als über sie selbst. Woran mag das denn wohl liegen? Der Kulturwissenschaftler Henry Louis Gates Jr. hat nämlich einige Prominente gefragt, ob er für die Doku-Serie Faces of America, also etwa Gesichter Amerikas, des Senders PBS, ihren Stammbaum erforschen dürfe, darunter eben auch Meryl Streep. Und das Forschungsteam konnte Meryls Wurzeln väterlicherseits dabei bis nach Amsterdam, die Schweiz und auch Deutschland zurückverfolgen. Und Meryls Ur-Ur-Uropa Gottfried Streep mit B stammte nämlich aus Loffenau in Baden-Württemberg. Das ist bei Baden-Baden nahe der deutsch-französischen Grenze. Ja, ja, ja.
Wir sind ein Bildungspodcast.
Meryls Mutter dagegen hatte irische Vorfahren aus Dunfanaghy, das liegt an der Nordküste Irlands. Auch englische Vorfahren soll Meryl gehabt haben. Bis ins 17. Jahrhundert hat das Team ihre Genealogie zurückverfolgen können. Ich habe gerade letztens die französische Komödie Oh la la, wer ahnt denn sowas gesehen, wo vier ahnungslose Eltern mit ihren Gentests konfrontiert werden und die beiden patriarchalisch geprägten Väter waren natürlich dann total entsetzt, als sie gesehen haben, dass sie nicht 100% Franzosen sind. Und das ist eine ganz schöne Komödie, bei der es natürlich um Vorurteile oder auch nationalistisches Gedankengut geht. Also wunderbar, kann ich wirklich nur empfehlen. Macht wirklich Spaß zu sehen.
Ist mir neulich bei, ich glaube, Netflix über den Weg gelaufen und ich habe kurz überlegt, oder was, Amazon Prime? Ich weiß es
Prime,
nicht.
Amazon Prime.
Amazon Prime. Danke für den Tipp auf jeden Fall. Zurück zu Meryl. Meryl hat noch zwei jüngere Brüder, nämlich Harry William Streep, der Dritte. Also es ist nicht Junior, Senior und so weiter, man kommt ein bisschen in den Tüdel. Und Dana David Streep, die beide ebenfalls Schauspieler wurden. Dana ist ein Männername übrigens. Die beiden waren allerdings damit gar nicht so erfolgreich unterwegs, zumindest sind nicht in Erscheinung getreten. Harry wurde auch Produzent und Dana Musiker. Genaueres recherchiert gern selbst nach, wenn es euch interessiert. Meryl beschrieb einmal der Vanity Fair, wie Mutter Mary sie schon in ganz jungen Jahren immer wieder ermuntert und ihr Selbstvertrauen gestärkt hatte.
Richtig toll. Hier mal ein Zitat dazu. Meine Mentorin war meine Mutter. Sie war eine Mentorin, weil sie zu mir sagte, Meryl, du bist fähig, du bist so großartig. Sie sagte, du kannst alles schaffen, worauf du deinen Fokus legst. Wenn du faul bist, wirst du es nicht schaffen. Aber wenn du dich darauf konzentrierst, kannst du alles erreichen. Und ich habe ihr geglaubt. Zitat Ende. Allerdings gab Meryl auch zu, dass sie diese ständige Bestätigung auch etwas arrogant gemacht hat. Dennoch versetzt sie sich bis heute gedanklich in ihre Mutter hinein, wenn sie mal wieder etwas Lampenfieber hat. Die Familie lebte damals zunächst in Baskin Ridge, also New Jersey. Und bereits im Jugendalter spielte Meryl an der Oak Street School in dem Theaterstück The Family Upstairs nach Harry Delf in der Rolle der Louise Heller und damit eine der Hauptrollen. Und auch lustig, by the way, Meryls zweiter Vorname ist ja Louise. Mit 12 Jahren wurde Meryl an ihrer damaligen Schule auch als Gesangstalent entdeckt, weshalb sie danach 4 Jahre Gesangs- und Stimmunterricht in New York bei der Opernsängerin Estelle Liebing nahm. Danach war für Meryl jedoch Schluss, weil sie etwas machen wollte, das sie noch besser fühlt und auch versteht.
Aber es gab auch das Kontrastprogramm, nämlich zog die Familie 1963 nach Bernardsville um, wo Meryl die Bernards High School besuchte und für die Bernards High School Mountaineers Cheerleaderin wurde, also so richtig voll rein in den American Dream und also die Mountaineers, das war ein Footballteam, wie man sich vielleicht denken kann. Und gleich der nächste Kontrast, Meryl war in der Kirche sehr engagiert und besuchte regelmäßig die Messe. Die Familie war nämlich der presbyterianischen Glaubensgruppe zugehörig, die der protestantischen Kirche zuzuordnen ist. In einem Interview mit dem britischen Telegraph 2009 bezeichnete Meryl sich allerdings als Nichtgläubige, die nur daran glaubt, dass der Mensch selbst das Beste in sich hervorbringen kann. Und diese schauspielernde, christlich erzogene Cheerleaderin mit der klassischen Gesangsausbildung wurde dann auch noch Homecoming Queen im sogenannten Senior Year an der High School. Homecoming, das ist so ein jährliches Schulfest, das an vielen Schulen und auch Universitäten in den USA im Herbst gefeiert wird, zu Ehren ehemaliger Absolventen und Absolventinnen. Ich kenne das auch von meinem Austauschjahr in Kentucky. Also wenn die wieder nach Hause kommen, dann ist eben Homecoming.
Mhm.
Ja, Meryl war also so ein richtiges All-American Girl, könnte man fast sagen. Dabei plagten sie als Teenagerin wohl auch Selbstzweifel aufgrund ihres Gewichts und ihrer etwas längeren Nase. So nimmt es jedenfalls im Buch Meryl Streep, der Star auf der Bühne, der Leinwand und dem Bildschirm, Ernst Probst an. Das ist der das Buch geschrieben hat. Durch viele Schauspielrollen bei schulischen Theateraufführungen stärkte sie ihr Selbstbewusstsein und begann sich schließlich während ihres Theaterstudiums am Vassar College in New York wirklich für den Beruf als Theaterschauspielerin zu interessieren, als sie dort 1969 in dem Stück Miss Julie spielte und damit viel Aufmerksamkeit auf sich zog. Der Professor Clinton J. Atkinson bemerkte später, dass Meryl sich das Schauspiel im Grunde selbst beigebracht habe und damals schon konstant beeindruckende Performances zeigte. 1971 schloss Meryl ihr Bachelorstudium mit einem Cum Laude, also das ist nach Summa und Magna die drittbeste Note, ab und hing ein Masterstudium an der Yale School of Drama, der berühmten Elite-Universität Yale, an.
Halleluja! Von 1972 bis 1975 spielte sie dort offiziell in knapp 14 Theaterstücken mit. Die Autorin und Biografin Karen Hollinger spricht sogar von insgesamt 40 Produktionen. Allerdings lief nicht alles immer rund bei ihr. Nebenbei musste Meryl sich ihr Geld nämlich auch mit Kellnern oder und als Schreibkraft verdienen, weshalb sie vor lauter Stress sogar ein Magengeschwür bekam und mit dem Gedanken spielte, ihr Schauspielstudium abzubrechen und Jura zu studieren. Meryl lernte in Yale viel, ärgerte sich aber auch über einige Schauspieltechniken rund um menschliche Emotionen, die sie als widerwärtig empfand. Zudem kritisierte sie, dass es permanent neue Lehrende gab, die ihre eigene Agenda durchdrücken wollten. Vor lauter Stress soll Meryl sich ständig übergeben haben. Mhm. Dennoch wurde sie ja für ihre Rollen auch gefeiert und gelobt. Ihren Spitznamen als Yale's Leading Lady, also Yale's führende Lady, hat sie sich durch hervorstechende Performances erworben, darunter als Helena in Ein Midsommernachtstraum oder als 80-jährige Rollstuhlfahrerin Constance Garnett in The Idiots Karamazov, einer Dostojewski-Parodie. So viel Talent durfte dann natürlich nicht in einem Jurastudium versacken und so schloss Meryl doch ihr Schauspielstudium 1975 mit einem Master of Fine Arts ab.
Mhm. Sie hielt sich danach gar nicht erst lange mit Rollen in Provinztheatern auf. 6 Wochen lang spielte sie 1975 noch verschiedene Rollen für das Eugene O'Neill Theater Center in Waterford, Connecticut. Danach ging es nach New York, wo sie am Vivian Beaumont Theater in der Produktion Trelawney of the Wells spielte. Dazu kamen mehrere Shakespeare-Stücke, darunter Henry V. und Maß für Maß. In letzterem Stück spielte sie 1976 an der Seite von John Cazale, der damals für seine Rolle als Fredo Corleone in den beiden Der Pate-Filmen von 1972 und 74 schon weltbekannt war. Allerdings war er, wie Meryl selbst, keineswegs finanziell abgesichert. Beide verliebten sich ineinander und begannen eine intensive Beziehung. Meryl sagte später dazu, Zitat, er war anders als alle, die ich je getroffen hatte. Es war seine Einzigartigkeit, seine Art von Menschlichkeit, seine Neugier auf Menschen, sein Mitgefühl. Zitat Ende. Meryl zog schließlich bei John ein und die beiden verlobten sich 1976. Dieser wollte sie aber erst heiraten, sobald er seinen großen Durchbruch hatte. Und es sah gut aus, sowohl für Meryl als auch für John selbst. Meryl war damals von Robert De Niros Rolle in Taxi Driver von 1976 derart beeindruckt, dass sie sich dem Film zuwandte. Bei den ersten Castings erlebte sie dann direkt eine Demütigung. Der Regisseur Dino De Laurentiis meinte zu seinem Sohn auf Italienisch, dass er Meryl hässlich findet. Und Meryl verstand die Aussage jedoch und antwortete, es tut mir sehr leid, dass ich nicht so schön bin, wie ich sein sollte, aber wissen Sie, das ist es. Das hier bekommen Sie. Finde ich schon ziemlich stark pariert. Das hat mich
absolut
beeindruckt,
mega,
als ich das gelesen
habe. Absolut mega, richtig gut, ja.
Die Rolle ging übrigens an Jessica Lange. Die wurde ebenfalls eine enorm begehrte und gefeierte Schauspielerin.
Trotz solcher Frechheiten, die wohl viele SchauspielerInnen kennen, ich kenne die auch von früher noch, kam für Meryl dann doch enorm schnell der Durchbruch. 1977 spielte sie eine kleinere Rolle in dem Film Julia oder Julia mit Jane Fonda. Diese meinte später, dass niemand ihr solche Fragen stellte wie Meryl Streep. Zum Beispiel, was machst du, wenn du nervös bist? Wie besiegst du deine Angst? Meryl wiederum beschrieb, dass Fonda ihr damals wohl mehr Türen geöffnet hatte, als es dieser wahrscheinlich bewusst war. 1978 erschien dann Michael Simenons berühmtes Antikriegsepos The Deer Hunter, zu Deutsch, die durch die Hölle gehen, in dem Meryl nicht nur an der Seite von Hauptdarsteller Robert De Niro spielte, sondern auch gemeinsam mit ihrem Verlobten John Cazale. Die Rolle hatte sie Robert De Niros Fürsprache zu verdanken, der sie in einem Theaterstück entdeckt hatte. Der Film wurde 1979 für 9 Oscars nominiert, darunter die Gewinnerkategorien Bester Film, Beste männliche Nebenrolle für Christopher Walken, Beste Regie für Michael Cimino, Bester Sound und Bester Schnitt. Meryl Streep ging als Nominierte in der Kategorie Beste weibliche Nebenrolle leer aus, aber diese Auszeichnung sollte nicht mehr lange auf sich warten lassen. Vorher jedoch schlug das Schicksal zu, wie leider bei so vielen unserer hier vorgestellten Frauenbiografien. Im Mai 1977 spielte John am Lincoln Center in New York bei der Produktion von Agamemnon, als er enorme gesundheitliche Probleme bekam. Die Diagnose: Lungenkrebs im Endstadium. John war damals erst 41 Jahre alt.
Ja, Krebs, diese Scheißkrankheit, kann man nicht anders sagen. Dennoch spielte er für den erwähnten Film Die durch die Hölle gehen, trotz seiner Diagnose, wurde schließlich allerdings immer schwächer. Und die Produzenten des Films wollten ihn eigentlich erst ersetzen, doch Meryl und auch Robert De Niro drohten damit, die Produktion ebenfalls zu verlassen. Direkt nach Drehschluss begann Meryl dann mit den schauspielerischen Arbeiten an der 9-stündigen Miniserie Holocaust, die Geschichte der Familie Weiss, der Grund, die sich stapelnden Rechnungen für Johns Krebsbehandlung. Da die Serie in Europa gedreht wurde, musste Meryl John für etwa 2 Monate verlassen, was sie damals kaum ertrug. Zitat, ich bin verrückt geworden. John war krank und ich wollte bei ihm sein. Zitat Ende. Es war Johns guter Freund Al Pacino, der sich während Meryls Abwesenheit um ihn kümmerte und ihn zur Bestrahlungstherapie fuhr. Als Meryl schließlich zurückkehrte, hatte Johns Krebs bereits in die Knochen gestreut und Meryl kümmerte sich anschließend um ihn bis zu seinem Tod am 12. März 1978. Damit erlebte John auch die Veröffentlichung seines letzten Films und dessen Erfolg nicht.
Bitter. Meryl richtete sich danach schnell wieder auf, beruflich wie auch privat. Sie erlebte nicht nur ihre bereits angedeutete erste Oscar-Nominierung, für welchen Film erfahrt ihr gleich, sondern auch den enormen Erfolg der Holocaust-Serie, der ihr einen Emmy Award einbrachte. Privat verliebte sie sich erneut und heiratete noch 1978 den bildenden Künstler Don Gummer, der ursprünglich ein Freund einer ihrer Brüder war und der ihr nach Johns Tod vorübergehend seine Wohnung überließ. Mit Don bekam Meryl in den Folgejahren 4 Kinder. Der heutige Musiker Henry Wolfe Gummer und die Schauspielerin Mary Willa Gummer. Kosename ist Mamie Gummer, Grace Jane Gummer und Louisa Jacobson Gummer. Wie ja bereits eingangs erwähnt, breitete Meryl ihr Privatleben nie aus und versuchte stets auch ihre Privatsphäre zu beschützen. Schade findet sie bis heute, dass sie sich nicht einfach mal auf eine Parkbank setzen und Leute beobachten kann. Das ist eigentlich so eine ganz klassische Schauspielübung, weil selbst mit Perücke wurde sie immer erkannt. Dennoch ist sie dankbar natürlich für ihren Beruf. Sie sagte laut des Buchs von Ernst Probst, aus dem wir schon zitiert hatten einmal, wenn ich meine Arbeit nicht hätte, meinen Sturm und Drang nicht darin austoben könnte, würde ich wahrscheinlich meine Kinder verprügeln oder Rauschgift nehmen oder beides. Ja, glaube ich nicht, aber das meint sie auch bestimmt nicht ganz so ernst, denn ja, sie ist ja dankbar für ihr Privatleben und ihr berufliches Leben. 2010 sagte sie, zuerst einmal verdanke ich viel meinem großartigen Ehemann. Ich habe diesen sicheren Hafen vor vielen Jahren gefunden, vor über 3 Jahrzehnten. In dieser Hinsicht kann ich mich also sehr glücklich schätzen.
Beruflich ging es erstmal wieder zurück ins Theater, wo sie die großartige Glenn Close in dem Stück Uncommon Women and Others am Phoenix Theater am Broadway ersetzte. Gleichzeitig spielte sie in mehreren 1979 erschienenen Filmen mit, darunter auch Woody Allens Manhattan und im Drama Kramer gegen Kramer, wo Meryl und Dustin Hoffman ein in Scheidung befindliches Ehepaar spielen, das sich um das Sorgerecht für den gemeinsamen Sohn streitet. Wir hatten ja erwähnt, dass Meryl ein Arbeitstier war und ist, oder?
Absolut. Correct.
Meryl fand hier, das ist ja selten genug, bei den Machern des Films Gehör, als sie die ursprünglich angelegte Rolle der Joanna Kramer als zu bösartig für Frauen mit psychischen Problemen und in Scheidungssituationen bezeichnete. Die Macher stimmten ihr zu und schrieben die Rolle um, obwohl das Drehbuch auf einer Buchvorlage von Avery Corman basierte. Wir wissen jetzt aber nicht, wie die Figur im Buch angelegt war, um ehrlich zu sein. Mhm.
Die Dreharbeiten selbst sollen für Meryl aufgrund Dustin Hoffmans Method Acting, darüber haben wir uns auch schon ein paar Episoden mal unterhalten, eine ziemliche Tortur gewesen sein. 2018 hat Meryl ihn dafür in einem Interview auch scharf kritisiert. Zitat: Er hat mich einfach geschlagen. Und man sieht es im Film. Es war eine Grenzüberschreitung. Aber ich denke, diese Dinge werden gerade in diesem Moment korrigiert. Und damit meine ich nicht politische Korrektheit. Sie werden behoben. Sie werden behoben, weil die Leute das nicht mehr akzeptieren. Und das ist eine gute Sache. Zitat Ende. Insgesamt sind die Dreharbeiten zu Kramer gegen Kramer oder Kramer anti Kramer schon fast so etwas wie ein Meme in der Filmbranche und werden ständig zitiert, wenn es um Filme geht, bei denen es hinter den Kulissen richtig Krach gegeben hat. Aber es gab auch eine Menge Lob, darunter einige Oscars. Bester Film, beste Regie für Robert Benton, beste männliche Hauptrolle für Dustin Hoffman, bestes adaptiertes Drehbuch, das ja auf Meryls Anregung umgeschrieben wurde, und Meryls zweite Nominierung für die beste weibliche Nebenrolle. Nur dieses Mal war es dann auch wirklich soweit. Bam! Der erste Oscar für Meryl Streep.
Und es sollte nicht der letzte bleiben, aber vor allem nicht die letzte Nominierung. Wie wir ja auch eingangs schon erwähnt haben, 21 bis heute, zuletzt eine 2018. Nach ihrem ersten Oscar-Gewinn folgte etwas, was Meryl als, Zitat, exzessiven Hype wahrnahm, ihr aber auch eine Menge Möglichkeiten eröffnete. 1981 folgte mit Die Geliebte des französischen Leutnants Meryls erste Kinohauptrolle, obwohl sie sich diesmal selbst als für die Rolle zu hässlich fühlte. 2011 sagte jedoch niemand Geringeres als der damalige US-Präsident Barack Obama, dass wohl jeder, der damals den Film sah, ein klein wenig verliebt in sie gewesen sei. Aber unabhängig vom Aussehen hat sie mit ihrer Performance wieder einmal die Oscar-Akademie überzeugt, denn es folgte die erste Nominierung für die beste weibliche Hauptrolle, wenngleich er dieses Mal an Katharine Hepburn ging. 1982 erschien schließlich das Post-Holocaust-Drama Sophies Entscheidung nach dem Roman von William Styron. Meryl spielte die Hauptrolle der polnischen KZ-Überlebenden Sophie, was ihr 1982 dann ihren ersten Oscar für die beste weibliche Hauptrolle bescherte. Da war er also. Ja. Für all die zuletzt genannten Filme Kramer gegen Kramer, Die Geliebte des französischen Leutnants und Sophies Entscheidung gab es jeweils auch noch den Golden Globe für Meryl Streep.
Ja, Wahnsinn. 1983 spielte sie die Hauptrolle in Silkwood, in dem es um die wahre Geschichte der Chemietechnikerin und Gewerkschaftsaktivistin Karen Silkwood ging, die Anfang der 70er Jahre die Arbeitsbedingungen in einer Plutoniumaufbewahrungsanlage für die Kernenergie anprangerte und dafür wahrscheinlich ermordet wurde. Wieder gab es dafür für Meryl eine Oscar-Nominierung. Das gilt auch für die 1985 erschienenen Dramen Jenseits von Afrika, in dem Meryl die Rolle der dänischen Autorin Karen Blixen übernahm. Dabei gab es mit Regisseur Sidney Pollack mal wieder jemanden, der Meryl zwar nicht sexy genug fand, allerdings enorm beeindruckt von ihr war. Zitat: Sie war so direkt, so ehrlich, so ohne Bullshit. Es gab keine Barrieren zwischen ihr und mir. Zitat Ende. Generell wurde Jenseits von Afrika auch ein enormer Erfolg und ermöglichte Meryl Streep Gagen von 4 Millionen US-Dollar pro Film.
Wow.
Ja, krass. Es gab bezüglich ihres Schauspiels auch kritische Stimmen, die ihr vorwarfen, dass sie in der Tat immer schauspielte und nicht ihre eigene Persona in die Filme einbrachte, sich also nie quasi selbst spielte. Da könnt ihr euch jetzt alle selbst die Frage stellen, was eine gute Schauspielerin dann mehr auszeichnet.
Ja, also man kann es irgendwie den Leuten auch nicht recht machen. Und ich selbst bin auch manchmal echt zwiegespalten. Meistens nervt es mich aber eher, wenn jemand nur sich selbst spielt und wenig in der Lage ist, der Rolle den Vortritt zu lassen. Aber naja, wie gesagt, man kann es den Leuten auch manchmal nicht recht machen. Ja. Es blieb jedenfalls nicht ruhig um Meryl Streep. Wie bei so vielen Schauspielerinnen und Musikerinnen, die wir hier vorgestellt haben, könnten wir allein mit der bloßen Aufzählung von Meryls Filmen die ganze Folge füllen. Der englische Wikipedia-Eintrag hat ihre zahlreichen Filme und auch Auszeichnungen detailreich aufgelistet. Und auch Meryls Seite in der erwähnten Filmdatenbank IMDb verlinken wir euch gerne noch einmal in den Shownotes für den Fall, dass ihr nochmal euch das volle Programm geben wollt. Insgesamt versuchte Meryl sich auch an Komödien wie der Satire Die Teufelin, im Englischen heißt der Titel She Devil von 1989, oder Grüße aus Hollywood, englischer Titel Postcards from the Edge von 1990. Dann kam auch für sie diese berüchtigte Zeit, in der es für Schauspielerinnen über 40 plötzlich immer weniger Rollenangebote gab und gibt. Insbesondere, wenn sie auch noch Familie und Kinder haben und nicht uneingeschränkt um den Globus reisen können und zum Teil vielleicht auch wollen. Bei der Frauenversammlung 1990 der US-Schauspielgewerkschaft Screen Actors Guild kritisierte Meryl die fehlenden Möglichkeiten, die unfaire Bezahlung und fehlende weibliche Vorbilder innerhalb der Filmindustrie. Die Wichtigkeit von Frauen vor und hinter der Kamera werde nicht ausreichend anerkannt.
Ja, das kommt mir sehr bekannt vor und betraf, beziehungsweise betrifft ja auch nicht nur die USA. Ne? Wir haben ja auch, ich habe auch schon berichtet von meiner ehemaligen Vorstandstätigkeit bei Women in Film and Television für Deutschland. Und das ist auch hier so.
Ja, leider ja. Meryl sagte auch, Zitat, wenn die meisten Frauen, die wir dieses Jahr auf der Leinwand gesehen haben, geschlagen werden, getreten, vergewaltigt, ermordet, verwundet, manipulativ sind, es ja auch wollen, dann bedeutet das nicht, dass Schauspielerinnen solche Rollen wollen. Es ist ein Zeichen dafür, in was für Bilder diese Industrie ihr Vertrauen setzt, ihnen grünes Licht gibt und gute Verkäufe erwartet.
Zitat sehr weise, ja.
Seit dem Oscar-Gewinn für Sophies Entscheidung 1983 wurde Meryl noch 12 Mal für den Oscar nominiert, ohne ihn zu gewinnen, darunter für solche, ja, man kann sagen, Bretter wie Die Brücken am Fluss, ach, toller Film von 1995, ihre weltweit gefeierte Rolle als Modekritikerin und Vogue-Chefredakteurin Anna Wintour in Der Teufel trägt Prada von 2006 oder das intensive Religions- und Missbrauchsdrama Glaubensfrage, zu Englisch Doubt, von 2008 nach einem Bühnenstück von Patrick Shaughnessy.
Ja, eine kleine Anekdote überhaupt nochmal zu Der Teufel trägt Prada. Da sagte Meryl nämlich später mal, dass dies für sie das erste Mal war, dass Männer zu ihr kamen und ihr sagten, dass sie nachfühlen konnten, wie sich ihre Figur in dem Film fühlte, weil sie einmal eine Frau in einer Machtposition spielte, die immer noch mehrheitlich von Männern besetzt sind. 2012 kam dann der dritte und bisher letzte Oscar, dieses Mal für Meryls Darstellung der ehemaligen britischen Premierministerin Margaret Thatcher in Film Die Eiserne Lady von 2011, inszeniert von der englischen Regisseurin Phyllida Lloyd. Die hat Meryl übrigens in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung schon 2010 sehr gelobt, nachdem sie schon beim ABBA-Musical-Film Mamma Mia von 2008 mit ihr zusammengearbeitet hatte. Zitat: Männliche Regisseure haben eher diesen Autorenanspruch. Sie heben sich auf andere Weise von allen anderen ab, sitzen in einem höheren Stuhl. Phyllida war dagegen sehr aufgeschlossen für unsere Ideen. Benny Anderson von ABBA hat kürzlich beim Essen zu mir gesagt, dass sie ihm das Gefühl gab, Co-Regisseur zu sein. Das war auch bei mir und allen anderen so. Was sehr klug ist, denn natürlich gibt jeder sein Bestes, wenn er spürt, dass seine Ideen ernst genommen werden. Zitat Ende. Insgesamt erkannte Meryl schon in diesem Interview, heute immerhin 14 Jahre her, dass Frauen immer häufiger in Entscheidungspositionen sind, also über das Geld in der Branche bestimmen und in welche Filme es investiert wird. Wegen solcher weiblichen Beispiele wie Judy Kramer, die Produzentin von Mamma Mia, habe sich auch das Rollenangebot für Frauen über 40 verbessert.
Natürlich könnt ihr gern auch nochmal in unsere Folge 198 mit Greta Gerwig reinhören. Die ist ja auch eine der Regisseurinnen, die da wirklich Bahnbrechendes erreicht hat und die auch Hoffnung gibt für Frauen im Filmbusiness, insbesondere in Hollywood. Eine dieser Rollen war die der verhinderten Rockmusikerin Ricky in Jonathan Demmes Film Ricky, wie Familie so ist, Originaltitel Ricky and the Flash von 2015, wo Meryl nach einer kleineren Rolle 2007 zum zweiten Mal mit ihrer Tochter Mamie Gummer gemeinsam vor der Kamera stand. Übrigens ist Mamie Gummer selbst eine hervorragende Schauspielerin, die wir zum Beispiel in der dritten Staffel der berühmten Krimiserie True Detective oder in der Anwaltsserie The Good Wife sehen können. Bei den Gammas muss man echt aufpassen, denn Mamie und ihre Schwester Grace sehen sich total ähnlich. Die ist nämlich ebenfalls erfolgreich dabei und spielte in bekannten Serien wie Mr. Robot oder in der Staffel von American Horror Story. Und ja, auch in dem Film Auf Treu und Glauben, zu Englisch Confirmation, in dem Kerry Washington in der Hauptrolle als Juristin Anita Hill verkörpert wird, hört auch gern da nochmal in die Folge 240 rein. So viele tolle Frauen, mein Gott, ich komme jetzt auch schon in Tüdel hier. Und auch Louisa Jackson, die dritte schauspielernde Tochter von Meryl Streep, ist bereits in Hochglanzproduktionen zu sehen, darunter in 17 Folgen der HBO-Serie The Gilded Age. Meryl hat offenbar ihren Töchtern auch nie von diesem Beruf abgeraten. Ist ja auch ziemlich schwer, weil man ihn selbst so liebt. 2010 sagte Meryl der Zeit, Zitat: Ich bin stolz darauf, dass meine Töchter diesen Beruf ergriffen haben. Natürlich habe ich irgendwo auch Angst um sie, denn wenn man als Schauspielerin von der Öffentlichkeit kritisiert wird, ist das oft sehr schwer wegzustecken. Man bemängelt ja nicht einen Roman, den jemand geschrieben hat, oder ein Kunstwerk, das jemand gemalt hat. Was kritisiert wird, bist du und deine Person. Ich hoffe, dass es ihnen gelingen wird, all dieses Gerede an einen Ort zu verdrängen, in dem es sie nicht verletzt. Verbieten würde ich ihnen diesen Beruf aber niemals. Dafür hat er mir zu viel im Leben ermöglicht.
Schön. Ja, Meryls Kinder haben sie nicht nur zu einer Mama von Schauspielerin gemacht, sondern inzwischen auch zur sechsfachen Großmutter. Tochter Grace hat zum Beispiel gerade in 2023 eine Tochter bekommen mit ihrem Ehemann, dem Musikproduzenten Mark Ronson, also durch und durch eine künstlerische Großfamilie. Und über die Geburt von Mamies in diesem Jahr geborenen Sohn scherzte Meryl dann vor kurzem, dass sie ihrer Tochter nun das Leben durch ungefragte Ratschläge ruinieren würde. Mhm. Aber im Ernst sagte sie auch, nach Mamies Schauspielkarriere gefragt, Zitat, ich sage ihr, dass sie auf keinen Fall auf irgendwelche Ratschläge hören soll und dass sie nichts tun muss, wozu sie keine Lust hat. Zitat Ende.
Während es für Meryls Enkel gerade erst losgeht, müssen wir langsam zum Ende kommen. Meryl selbst spielte natürlich noch einige Rollen, die ihr bis 2018 noch 4 Oscar-Nominierungen einbrachten. Keine davon gab es zwar für den Film Suffragette, Taten statt Worte von 2015, doch der Film sei hier erwähnt, da Meryl die Rolle der Frauenrechterin Emmeline Pankhurst spielte, die sich im frühen 20. Jahrhundert in England für das Frauenwahlrecht einsetzte. Vielleicht machen wir über die auch nochmal eine Folge, oder?
Sollten wir auf jeden Fall, ja.
Going to the gym can be discouraging, especially if you're putting in the work but barely seeing changes. But with Tonal, you can actually see your progress with every workout. Tonal provides the convenience of a full gym and the expertise of a personal trainer anytime at home with one sleek system. Designed to reduce your mental load, Tonal is the ultimate strength training system, helping you focus less on workout planning and more on getting results. No more second-guessing your technique. Tonal gives you real-time coaching cues to dial in your form and help you lift safely and effectively. After a quick assessment, Tonal sets the optimal weight for every move and adjusts in 1-pound increments as you get stronger, so you're always challenged. Tonal lets you choose from a variety of expert-led workouts, from strength to arrow hit to yoga and mobility to keep you coming back for more. For a limited time, go to Tonal.com to get $500 off your Tonal purchase, plus a free 4-year warranty. That's Tonal.com for $500 off, plus a free 4-year warranty. Tonal.
Ja, ungefähr zur Zeit der Dreharbeiten zu diesem Film erhielt Meryl dann die höchste zivile Ehre der USA, die Presidential Medal of Freedom von dem damaligen US-Präsidenten Barack Obama. Meryl ist nämlich auch ein Teil der amerikanischen Linken und hat an vielen Stellen ihre Unterstützung für die Demokratische Partei geäußert. Wir haben Barack Obama ja bereits schon zitiert, dass seiner Ansicht nach viele ein kleines bisschen in Meryl verliebt waren, als sie 1981 die Geliebte des französischen Leutnants spielte. Das hatte er nämlich anlässlich einer Preisverleihung des Kennedy Center für Meryl gesagt. Und das hatte sich offenbar für Barack auch bis 2014 nicht geändert. Zitat, ich liebe Meryl Streep. Ihr Ehemann weiß das, dass ich sie liebe. Michelle weiß, dass ich sie liebe. Es gibt nichts, was sie dagegen tun können. Zitat Ende.
Wie süß. Und das vom amerikanischen Präsidenten. Also da wäre ich auf jeden Fall rot geworden. Meryl hat sich dann auch mal mit einem gewissen Möchtegern-Präsidenten angelegt übrigens. Aber dem wollen wir jetzt nicht auch noch mehr Raum geben. Den hat er wirklich schon genug. Sie hat allerdings selbst vor einigen Jahren eine US-Präsidentin gespielt, nämlich in der Weltuntergangssatire Don't Look Up auf Netflix. Großartig. Dort lässt Meryl als Präsidentin Orlean, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, genussvoll verzweifelte WissenschaftlerInnen auflaufen, die auf einen nahenden Kometen hinweisen, der die Erde zerstören wird.
Auch ganz witzig war das vom Weißen Haus Anfang des Jahres veröffentlichte Video, in dem Joe Biden mit SchauspielerInnen wie Morgan Freeman und Gina Davis spricht, die schon einmal einen US-Präsidenten oder eine US-Präsidentin gespielt haben. Komisch, aber die Meryl war nicht dabei.
Schade, schade, schade. Naja, sie ist allerdings trotzdem kein bisschen leise geworden, genießt ihr Familienleben und ist beruflich immer noch genauso ein Arbeitstier wie früher. Zwar lebt sie schon seit etwa 2017 von ihrem Ehemann Don Gummer getrennt, ist aber nach wie vor freundschaftlich mit ihm verbunden. Am Ende sei nochmal auf die eingangs erwähnte Rede von Meryl hingewiesen, die ihr gesellschaftliches Engagement zeigt. Im September 2024 sprach sie, wie erwähnt, bei der UN-Generalversammlung über die Frauenrechte in Afghanistan und prangerte die Unterdrückung durch die Taliban an. Sie betonte, dass in Kabul eine Katze heute mehr Freiheit habe als eine Frau, da Frauen und Mädchen der Zugang zu öffentlichen Plätzen, Bildung und Arbeit weitgehend verwehrt bliebe, was sie als Unterdrückung des natürlichen Rechts bezeichnete.
Ja, sehr gut. Meryl engagiert sich häufig für Frauenrechte und gilt als prominente Aktivistin in diesem Bereich. Sie hat sich in der Vergangenheit immer wieder zu Themen wie Gleichberechtigung, Gewalt gegen Frauen und der Förderung von Frauen in verschiedenen Bereichen der Gesellschaft geäußert. Meryl nutzt ihre Plattform, um auf Missstände aufmerksam zu machen und unterstützt Initiativen, die sich für die Rechte von Frauen einsetzen.
Unter anderem hat Meryl die Kampagne Equality Now unterstützt, die sich für gesetzliche Gleichstellung und den Schutz von Frauen weltweit einsetzt. Auch bei den UN Women, der Frauenrechtsorganisation der Vereinten Nationen, war sie aktiv und hat sich dort für globale Geschlechtergerechtigkeit stark gemacht. In Reden, Interviews und bei Preisverleihungen hebt sie immer wieder die Bedeutung von Gleichberechtigung und den Kampf gegen geschlechtsspezifische Unterdrückung hervor. Ihr Engagement für afghanische Frauen, wie in ihrer Rede eben genannt, ist also nur ein Beispiel für ihre umfassende Unterstützung für Frauenrechte weltweit.
Genau. Um Meryls Wirken noch einmal zusammenzufassen, lassen wir die Filmkritikerin Molly Haskell zu Wort kommen, die 2011 über sie anlässlich der erwähnten 2011 erhaltenen Auszeichnung des Kennedy Centers schrieb. Zitat: Sie beweist jetzt in der Freiheit und im Wohlstand eines spektakulär attraktiven späten mittleren Alters, dass sie sowohl Müheloses als auch Anstrengendes beherrschen kann, sowohl im Ensemble als auch als Star glänzen kann und es genießt, ihr Talent zu zeigen, anstatt sich dahinter zu verstecken. Mehr noch, es ist, als ob das Publikum, das in eine Bewunderungs- und Verärgerungstrance verfallen war, gezwungen wurde aufzuwachen und die schillernde Geschicklichkeit und Kühnheit dieser Frau zu bemerken, die ein Werk angesammelt hat, das aus jeder Perspektive phänomenal ist. Zitat Ende.
Bam. Also, das muss ich, glaube ich, nochmal lesen gleich oder nochmal hören, weil das ist ja wirklich ein Wahnsinnskompliment. Und auch Meryl selbst ist offenbar zufrieden. Sie sagte, das Leben dreht sich darum, Entscheidungen zu treffen und ich bin sehr glücklich mit meinem. Ich hatte eine wunderbare Zeit damit, 4 Kinder großzuziehen und ich hatte auch das Glück, die Unterstützung eines wunderbaren Ehemanns zu haben.
Ende gut, alles gut. So gehen wir auch gern aus dieser Folge raus. In der nächsten Episode haben wir Jasmin Geind zu Gast, die uns erzählt, wie sie mit ihrer Themenseite auf Instagram erfolgreich wurde und wie sie Frauen zu mehr Authentizität und Stärke verhilft. So, abonniert uns. Katrins Stimme hat durchgehalten. Hammer, super. Ja, abonniert uns, gebt uns 5 Sterne und hinterlasst uns gerne auf Spotify eine Rezension, auf die wir inzwischen auch antworten können. Mega.
Yes, alles Liebe. Wunderbar. Alles Liebe und
bis zum nächsten Mal.
Tschüss.